Die Presse.
Unter Kurz wurde sie geholt, unter Niehammer ist sie gegangen. Caroline Edtstadler verabschiedet sich mitten in den laufenden Sondierungsgesprächen von ÖVP und SPÖ vom Regierungsteam. Sie wolle weiterhin im Nationalrat bleiben und nebenbei in Salzburg eine Anwaltskanzlei aufbauen. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist. Ein ziemlich überraschender Abgang von einer Ministerin, die gerade noch EU-Kommissarin werden wollte. Hat sich damit die letzte Türkise aus einer wieder schwarzen ÖVP verabschiedet? Und dazu spreche ich heute mit Julia Wenzel aus dem Innenpolitikressort der Presse. Hallo Julia.
Hallo Christine.
Julia, ÖVP-Ministerin Caroline Edtstadler plant also einen Rückzug aus der Regierungsmannschaft der ÖVP. Das sorgt seit Samstag für Gesprächsstoff. Mitten in laufenden Sondierungsverhandlungen so etwas bekannt zu geben, will man da auch vielleicht parteiintern eine Message rüberbringen?
Ja, ganz sicher. Also der Zeitpunkt ist auf mehreren Ebenen sehr überraschend. Jetzt mal im Kleinen, quasi Samstagabend, ist eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt, um am Sonntag auf jeden Fall ein Fixstarter quasi zu sein in den Headlines. Und eben auch im Großen die Koalitionsverhandlungen, die anstehen, wo sie selbst eine zentrale Rolle spielt. Sie sitzt in dem Sondierungsteam der ÖVP und es wäre sicher so vorgesehen, dass sie auch, wie das schon zuvor in mehreren Verhandlungen der Fall war, die Themen Europa oder eben Justiz verhandelt, Inneres eventuell. Und deshalb ist es auf sehr vielen Ebenen überraschend und natürlich wird sie sich da gewisse Dinge dabei gedacht haben, warum sie das jetzt so macht.
Zuletzt wollte Edtstadler eigentlich EU-Kommissarin werden. Daraus ist nichts geworden. Und etwas kühl war auch die Reaktion von Bundeskanzler und Parteichef Karl Nehammer auf diese Bekanntgabe. War sie da tatsächlich eine Konkurrenz zu Karl Nehammer, wie manche sagen?
Es gibt halt irgendwie zwei Erzählweisen, die, wenn man wirklich ihr Umfeld und auch Karl Niehammers Umfeld eben gestern befragt, dann versucht man nach außen immer dieses Bild zu geben, nein, die beiden haben ein gutes Verhältnis. Das ist ja nur gut, wenn eine Ministerin ihr eigenes Profil schärft, wenn die ein eigenes Standing hat, da gibt es kein Konkurrenzdenken etc. Aber es ist jetzt einfach schon über einen langen Zeitraum, wird das halt immer wieder trotzdem auch intern oder vor allem auch eben extern thematisiert, inwiefern sich die beiden einfach auch nicht wirklich riechen können. Also die Frau Edtstadler ist auf jeden Fall zu einem Machtfaktor in der Partei geworden und steht halt für sich für eine andere ÖVP, als wie das ein Karl Nehammer tut. Und ich denke mir, dass der Karl Nehammer von Anfang an sich dessen sehr bewusst war, dass das eine gewisse Gefahr oder Bedrohung auch sein kann. Das mag jetzt vielleicht auf einer persönlichen Ebene tatsächlich vielleicht atmosphärisch passen, aber inhaltlich vielleicht auch nicht. Aber ich denke, dass es schon jetzt die letzten Wochen, Monate schon klar wurde, dass die beiden einfach nicht unbedingt beste Freunde sind oder werden. Und dass jetzt auch ihr Abgang und ihr Rückzug ja gewisse Interpretationsspielräume lässt. Und auch seine Reaktion darauf zeigt eigentlich das sehr deutlich, dass das jetzt nicht unbedingt die größte Herzlichkeit, die größte Freundschaft vielleicht wirklich auch war zwischen den beiden.
Du hast schon gesagt, Nehammer und Edtstadler stehen vielleicht für verschiedene Versionen der ÖVP. Edtstadler wurde ja von Sebastian Kurz 2017 als Staatssekretärin geholt. Und aus dieser Riege Kurz ist, wenn man heute schaut, nicht mehr viel Personal übrig. Edtstadler war ja auch immer dafür bekannt, dass sie sehr lange auch immer in ihrem Outfit irgendwo etwas Türkises getragen hat. Ist jetzt die ÖVP wirklich wieder schwarz und nicht mehr türkis?
Ja, das ist tatsächlich fast jetzt der letzte Baustein dieser Rückbildung oder dieses Umbaus. Caroline Edtstadler war bekanntermaßen eine Urtürkise oder eine wirklich von der ersten Sekunde eigentlich von Sebastian Kurz eine Personalentscheidung, der sie damals 2017 als Staatssekretärin in das Innenministerium damals unter Herbert Kickl geholt hat. Und so startete quasi ihre Karriere in der ersten Reihe. Sie war zuvor schon eben im Kabinett von Wolfgang Brandstätt und sie war auch bei Christian Pilnacek im Justizressort, aber in die erste Reihe kam sie tatsächlich mit Sebastian Kurz. Und mit ihrem Abgang ist tatsächlich jetzt eigentlich nur mehr Susanne Raab aus dieser Kohorte oder aus dieser Gang übrig, Gang, aus dieser Gruppe. Und also es gibt vielleicht mit Abstufungen auch noch andere, zum Beispiel eben die Claudia Tanner wurde auch schon in Kurzzeiten, eigentlich war schon bei Verhandlungen dabei, war eigentlich auch schon vorgesehen als Ministerin in Sebastian Kurz 1, also in dem Kabinett von Sebastian Kurz 1, ist es aber dann erst später geworden. Und die ist auch von ihrem Habitus oder von ihrer Sozialisierung in der Partei eigentlich mehr eine Schwarze. Die kommt aus den Bünden, ist in Niederösterreich tief verankert und ist jetzt nicht diese klassische türkise Kurzerfindung in dem Sinn. Und somit ist eben mit Caroline Edtstadler auf jeden Fall auch noch ein weiterer Schritt gesetzt worden, um diese Ära Kurz irgendwie hinter sich zu lassen, obwohl das jetzt von ihr selbst gesetzt wird. Aber ja, vielleicht ist es auch tatsächlich einfach ein Schlusspunkt in irgendeiner Form hinter dieser Zeit. Wie erfolgreich das sein wird oder was das eben jetzt für Karl Niemeyer bedeutet, inhaltlich, personell und so weiter, ist eben, das stellt sich jetzt dann die Frage. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, symbolhaft für ein noch weiteres Abrücken von dieser Sebastian Kurz-Ära.
Du schreibst über diesen Rückzug, er sei keine gute Nachricht für Feministinnen. Wie das?
Weil sich Caroline Edtstadler im Vergleich zu eigentlich fast ja allen ÖVP-Ministerinnen oder prominenten ÖVP-Vertreterinnen explizit als Feministin bezeichnet. Wir wissen, dass dieses Wort in den Köpfen von vielen Menschen immer noch irgendwie ein bisschen ein Triggerwort ist oder eben ein bisschen ein problematisches Verhältnis auch zu diesem Wort vielleicht haben. Sie hat das irgendwie sehr klargestellt, auch letztes Jahr in einem Interview mit dem Monatsmagazin Datum, dass sie auf jeden Fall eine Feministin sei und dass sie sich das auch traue, genauso zu sagen. Und ich finde es jetzt nicht schade, quasi weil sie gehen muss und weil sie sich selbst als Feministin bezeichnet, das alleine ist jetzt nicht, ja, das ist jetzt, wäre wie gesagt ein Nebenschauplatz, wenn es nur darum ginge, welche ÖVP-Ministerin sich als Feministin bezeichnet. Es geht ja um Inhalte, es geht um die Politik, die betrieben wird, und da wissen wir, dass halt die ÖVP immer ein bisschen ein Problem hat, sich so klar zu diesem Begriff zu bekennen oder eben klar, ja, Frauenpolitik irgendwie auf die oberste, als oberste Priorität zu setzen. Und sie gab da halt ein bisschen ein Gegenbeispiel und sie hat eben auch gezeigt, dass sich das irgendwie ausgeht. Und sie steht halt auch als Person natürlich, ihre ganze Biografie, ihr Werdegang, trotz eigentlich einer sehr jungen Mutterschaft, Karriere zu machen, eben zuerst als Juristin, Richterin und dann erst in die Politik zu gehen, steht sie natürlich schon auch für ein gewisses Role Model eben von dieser unabhängigen, selbstbestimmten, berufstätigen Frau. Und steht da ein bisschen im, ja, wie ich sagen, als Gegensatz zu einem konventionelleren Bild einer typischen ÖVP-Politikerin. Und tatsächlich war sie seit langem die erste Frau, die auch gehandelt wurde, ein bisschen als Konkurrentin eben zum Parteichef oder als mögliche künftige ÖVP-Chefin. Und das alleine ist eigentlich bemerkenswert, weil das einfach schon sehr lange nicht mehr der Fall war, dass wirklich eine Frau da irgendwie gehandelt wurde. Und deshalb ist es vielleicht irgendwie auch schade, tatsächlich aus einer feministischen Sicht, aus einer Sicht, wie sich die ÖVP vielleicht auch eben in den Top-Jobs noch weiblicher gestalten kann, ist es schon auch eine, ja, ist es ein Verlust tatsächlich aus dieser Sicht.
Edtstadler kehrt nach Salzburg, ihr Heimatbundesland, zurück. Dort hat sie zuletzt auch ganz intensiv Wahl gekämpft. Sie will auch Salzburg weiterhin als Nationalratsabgeordnete vertreten. Und in Salzburg wird vielleicht demnächst der eine oder andere Posten frei.
Und du willst jetzt wissen, ob das was damit zu tun hat. Ja, der Vollständigkeit halber, Landeshauptmann Wilfried Hasler hat sich auch schon gestern bemüßigt gefühlt auszurücken, zu sagen, nein, 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 das ist sicher kein Grund oder das ist sicher kein Thema, dass Caroline Edtstadler irgendwie Landeshauptfrau werden könnte, weil Haslau hat sich schon vor einem Jahr, glaube ich, auf einen Nachfolger quasi offiziell, hat sich zu diesem bekannt, hat ihn quasi offiziell gekrönt, das ist Stefan Schnell, der ist momentan Landesrat in der Regierung. Und gestern war es auch so, auf Nachfrage betont man auch in ihrem Umfeld das ganz stark, dass das kein Grund sei, dass das jetzt keine Überlegung sei und dass sie sich auch selbst schon sehr stark für den Herrn Schnöll ausgesprochen habe und ihn auch unterstütze. Ja, also das kann man eben so zur Kenntnis nehmen. Wir wissen, dass Wilfried Hasler 68 Jahre alt ist, dass er sich doch auch immer wieder dazu geäußert habe, Also heißt es, dass er Interesse haben könnte an der Präsidentschaft bei den Salzburger Festspielen, die, glaube ich, in 2 Jahren wieder neu zu besetzen sein wird. Und da ist reichlich Zeit auch eben, um sich da vielleicht noch einmal neu zu orientieren, wenn eben eine Caroline Edtstadler auch zur Verfügung steht. Weil so muss man schon ganz ehrlich sagen, es ist sehr schwer vorstellbar mit dem, wie man sie, also wie man ihren Charakter kennengelernt hat, wie sie selbst auftritt, wie viel Drive, wie viel Motivation sie in ihr Amt legt. Sie wollte jetzt gerade EU-Kommissarin werden, wo sie eben übergangen wurde von Karl Nehammer. Da ist es sehr schwer vorzustellen, dass ihr dieser Rückzug in die Privatwirtschaft als Anwältin weit weg von dieser bundespolitischen Bühne wirklich dann genügen wird. Also so, wenn man sie jetzt so erlebt, dann würde man sagen, das kann man sich irgendwie schwer vorstellen. Wird man eben sehen. Vielleicht ist das auch jetzt, es gibt ja noch andere Thesen, warum sie sich da jetzt vielleicht ein bisschen zurücknimmt, die vielleicht durchaus auch noch eben mit der bundespolitischen Perspektive etwas zu tun haben, weil man könnte auch sagen, sie macht jetzt quasi mal einen Schritt nach außen, sollte dieses ganze Projekt Karl Nehammer und SPÖ und NEOS und so weiter nicht funktionieren, dann gäbe es für sie auch noch vielleicht eine Möglichkeit, wieder nach Wien in irgendeiner Form in einer neuen Rolle zurückzukehren. Aber so, wie sich das jetzt darlegt, dass sie tatsächlich einfach nur nach Salzburg geht, um wieder in ihrer Heimat irgendwie als Anwältin tätig zu sein und hin und wieder in den Nationalrat bei ihren Kollegen vorbeischaut und das ist einfach irgendwie unrealistisch oder es ist sehr schwer vorstellbar. Es ist nicht unmöglich, dass sie das auch wirklich ernst meinen und alle Beteiligten überhaupt nicht das miteinander abgesprochen hätten. Es ist nur auch eben in der Logik der ÖVP sehr schwer vorstellbar, dass eine so profilierte, bekannte Ministerin, die jetzt auch viertmeiste Vorzugsstimmen von der ÖVP bekommen hat, einfach so sagt, sie geht und das zum Beispiel nicht mit dem Wilfried Hasler einmal besprochen hat vorher.
Also die ÖVP könnte sich da einen Plan B offen halten sozusagen.
Ja, oder Caroline Edtstadler könnte sich diesen Plan B für ihre bundespolitische Karriere offen halten, weil jetzt natürlich auch darüber spekuliert wird, ist das jetzt wirklich nur ein Zurückziehen aus höchstpersönlichen Gründen oder plant sie auch tatsächlich eine Rückkehr, wenn zum Beispiel das Projekt ÖVP-SPÖ oder ÖVP-SPÖ-NEOS scheitert oder vielleicht es sogar gelingt und dann aber nach 1-2 Jahren scheitert oder es überhaupt rumpelt und pumpelt und dann könnte immer noch eine Caroline Edtstadler von außen, die weit entfernt in Salzburg sitzt, ja, sich schadlos halten und dann, wenn es vielleicht irgendwie Not an der Frau ist, quasi eine glorreiche Rückkehr feiern, wenn es zum Beispiel dann wirklich so sein soll, dass die ÖVP-Länder oder die ÖVP-Bünde nach einem Wechsel an der Spitze rufen würden.
Im Sondierungsteam für die Regierungskonstellation, die jetzt gerade ein bisschen auf dem Tisch liegt, will Edtstadler weiterhin bleiben, das hast du schon gesagt. Auch wenn es immer heißt, über Namen wird ganz am Schluss gesprochen. Von den bisherigen ÖVP-Minister und Ministerinnen haben sich schon ganz viele anderweitig was gesucht, um salopp auszudrücken. Also Magnus Brunner ist in die EU-Kommission gegangen, Arbeitsminister Kocher wird Nationalbankgouverneur, das wissen wir schon. Jetzt eben Caroline Edtstadler. Wer bleibt denn da noch über von Seiten der ÖVP, um eventuelle Posten besetzen zu können?
Naja, es wird jetzt immer wieder davon gesprochen, wer schon fix gesetzt sei. Also ich denke, dass das tatsächlich das Thema Ressort und Name nicht unbedingt so getrennt voneinander verhandelt werden kann. Also ich denke schon, dass jetzt im Vorfeld schon mal die Parteien irgendwie Position beziehen müssen, welche Ressorts für sie unbedingt notwendig sind oder von welchen sie überhaupt nicht abrücken würden. Stand jetzt ist es so, dass in dem Team, das jetzt noch dasteht quasi von der Karl Nehammer ÖVP, ist es so, dass am wahrscheinlichsten Claudia Blackholm von einem Staatssekretariat in einem Ministerium gesetzt wird. Da wird auch kolportiert, dass sie sich eben, wie schon zuletzt für Jugend, Familienagenten, aber auch für Frauenagenten interessiert. Das könnte wiederum bedeuten, dass Susanne Raab ja auch ein bisschen zur Disposition steht, wo sie vielleicht dann eingesetzt werden könnte. Die beiden Frauen wirken jetzt einmal relativ gesetzt, aber bei Susanne Raab ist das auch nicht so fix, weil sie im Endeffekt auch das Problem hat, nicht so eine große Hausmacht zu haben in der oberösterreichischen ÖVP. Da ist Claudia Plackholm viel, viel stärker vernetzt und eine viel größere Nummer, sage ich es jetzt mal salopp. Dann Martin Polaschek als Bildungsminister hat, denke ich, im Moment die schlechtesten Karten. Der ist auch sowohl in der steirischen ÖVP wie auch in der Bundes-ÖVP ein bisschen eine Insel, sage ich einmal, der sich ja auch jetzt auch auf fachlicher Ebene oder ja, PR-Ebene eigentlich nicht unbedingt ausgezeichnet hat, als Kandidat noch einmal Bildungsminister zu werden und vor allem schon gar nicht, wenn die NEOS mit ins Boot geholt werden, weil das sicher das Ressort sein wird, das sie am meisten besetzen wollen werden. Und Claudia Tanner hat, glaube ich, denke ich, gute Chancen, noch einmal Verteidigungsministerin zu werden, sollte die ÖVP das Verteidigungsressort bekommen. Da hat sie sich tatsächlich auch, also Tanner ist vielleicht auch ein Beispiel dafür, wie sich gewisse Ministerinnen dann doch ein eigenes Profil auch erarbeitet haben und von diesem Vorwurf der Steuerbarkeit und des Bastian Kurz irgendwie sich ein bisschen emanzipiert haben. Wenn man sich anschaut, wer jetzt noch zur Verfügung steht, kann jemand tatsächlich auch zunehmend ein Problem, Fachwissen mit politischer Verankerung zu verbinden, also wen er wirklich dann jetzt noch finden würde für Ministerposten.
Julia, vielen lieben Dank.
Danke.
Ja, weitere Berichterstattung zum Thema finden Sie wie immer in den Shownotes zum Nachlesen. Meine Kollegin Julia Wenzel und ich sagen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.